Dann nehmen wir bitte Platz wieder. Und wir nehmen uns die letzten zwei Kapitel vor. Das glorreiche Ende, beziehungsweise viel besser der glorreiche Anfang. Wir gehen nicht auf ein Ende zu, wir gehen auf einen neuen Anfang zu. Himmlischer Vater, ich danke dir für die letzten zwei Kapitel in deinem Buch, dass uns eine solche Freude der Hoffnung gibt, weil wir einfach wissen, du bist der Herr. Du bist Liebe, du meinst es gut und du hast einen guten Plan. Und Herr, es ist wirklich nur Gnade, dass wir teilhaben dürfen an deinem Reich, an deiner Liebe, an deinem Leben. Und wir möchten einfach lernen, mehr und mehr dir zu glauben, das Werk tun, das du uns geboten hast, deinem Sohn zu glauben, ihm zu vertrauen, denn wenn wir dir vertrauen, dann gehorchen wir. Wenn wir dich lieben, dann fällt es uns nicht schwer, das zu tun, was du tust. Denn du tust es durch uns und wir wollen dir Freiraum geben, auch in unserem Leben. Segne uns jetzt, Herr, und hilf uns, es recht zu verstehen. Amen. Ihr habt jetzt den letzten Zettel, Seite 27. Und Kapitel 21, Vers 1. Jetzt ist alles, was dieses alte Weltensystem betrifft, sogar das tausendjährige Reich, vorbei. Jetzt kommt ein ganz neuer Anfang. 21 Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also das klingt hier nicht so, als würde Jesus diese alte Erde wiederherstellen. Zum Beispiel Zeugen Jehovas sagen das auch. Gell? Da wird die erste Erde wiederhergestellt. Aber das betrifft das tausendjährige Reich, wenn schon. Hier ist die erste Erde vergangen. Dann wird sie nicht wiederhergestellt, sie ist vorbei. Und übrigens, wenn wir bei ihm sind, dann schweben wir nicht auf Wolken herum, sondern wir leben auf einer Erde. Das ist eine wunderbare Sache. Ich bin eigentlich froh drüber. Haben wir früher mal gedacht, da muss ich auf der Wolke da tanzen und die Harfe spielen und ist langweilig und so weiter. Wir leben auf einer Erde. Das Meer ist nicht mehr, ist wahrscheinlich ein Symbol dafür, dass das Meer unter anderem auch der Thron Satans ist, aus dem Satan kommt. Und so, glaube ich, symbolisch zu verstehen. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das neue Jerusalem. Vers 3. Und das sind jetzt für mich ganz besondere Verse. Denn hier lesen wir die ersten Worte, die gesprochen werden auf dieser neuen Erde. Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, das sind die ersten Worte, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Was ist die erste Priorität im neuen Himmel und der neuen Erde? Nämlich, wir werden mit Gott in einem Zelt Gemeinschaft haben. Wie viele von euch haben schon mal gezeltet? Ja, fast alle oder alle. Erinnerst du dich ans Zelten? Was ist das eine herausragende Merkmal? Engste Gemeinschaft. Stinkende Socken. Wisst ihr, was interessant ist? Hier wird das Wort so übersetzt, zeltete. Wir lesen Johannes Kapitel 1 Und das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Und dann lesen wir, und er wohnte unter uns. Das griechische Wort ist dasselbe. Er zeltete unter uns. Übrigens, da gibt es drei Merkmale vom Zelten. Ich habe schon Monate meines Lebens im Zelt verbracht. Dadurch, dass ich Bergführer bin oder war, hauptberuflich und beim Reisen. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um mit euch zu zelten, Leben im Zelt ist unheimlich transparent. Das heißt, wenn du im Zelt abends ein Licht anmachst, das sieht von draußen jeder, was los ist. Aufpassen, was du tust. Es ist ein sehr transparentes Leben. Als sie Jesus fragten, wer bist du, sagt Jesus, was fragt ihr mich? Fragt die Jünger, ich habe jeden Tag offen geredet, ich war transparent alle Tage meines Lebens. Das Zweite, was beim Zelten markant ist, es ist sehr einfach. Wenn du in die Berge zelten gehst, nimmst du nicht den Kühlschrank mit und den Geschirrspüler. Manche nehmen den Rasierapparat mit, aber dann kommen sie drauf, der geht auch nicht. Außer er geht mit Batterie. Aber bei der zweiten Tour nehmen sie ihn nicht mehr mit. Also sie müssen ihn tragen. Jesus hat gesagt, ich habe bei euch gezeltet. Die Füchse unter dem Himmel, sie haben Gruben, Höhlen und so weiter, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Ein einfaches Leben. Sollten uns auch manchmal daran erinnern, nicht zu kompliziert zu leben zu beginnen. Und das Dritte, beim Zelten ist interessant, Leben im Zelt ist immer nur vorübergehend. Du schlägst nicht da draußen dein Zelt auf und gehst darin in Pension. Zelten ist immer nur für eine Zeit. Wir zelten nur. Wir sind Pilgrims, Wanderer, die durch dieses Leben durchgehen, aber das ist nicht unser Zuhause, unser Bürgerrecht, unser Haus, unsere Wohnung, die Jesus für uns bereitet, ist nicht hier, sondern im Himmel. Und hier das Erste im neuen Himmel, neue Erde ist, wir werden mit Gott zelten. Denn Gott hat den Menschen nur zu einer Absicht gemacht, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Und das ist ausgedrückt durch das Wort Zelten. Endlich, sagt Gott, zelte ich mit euch. Erinnert euch an David. Eines möchte ich, eins wünsche ich mir von Gott, dass ich in deinem Tempel bin alle Tage meines Lebens. Ich möchte mit dir zelten, Gott. Und Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Darum habe ich Menschen geschaffen. Übrigens, diese Woche, wie lange hast du mit Jesus gezeltet? Jetzt bewusst. Wie viel Zeit hast du Jesus gegeben, um auf ihn zu hören? Seht ihr, weißt du, was das Größte ist, was du Jesus geben kannst? Es gibt nichts Größeres. Es ist deine Zeit. Einem Geliebten kannst du nichts Größeres geben als deine Zeit. Ihr seid in der Bibelschule hier. Es kann aber sein, dass du die letzten Woche nicht mal 5 Minuten Jesus Zeit gegeben hast. Du kannst intellektuell mehr und mehr erfahren, aber innerlich wirst du immer leerer. Wisst ihr, was der frustrierendste Lebensstil ist? Wenn du als Christ mehr über Jesus weißt, als du mit ihm erfährst. Und das sind jene Christen, die frustriert durchs Leben gehen. Gib Jesus deine Zeit. Dann wirst du entdecken, was Christsein bedeutet. Christsein bedeutet nicht, das Buch der Offenbarung zu verstehen. Christsein bedeutet, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und dann lesen wir Vers 4, dieser berühmte Vers, und er soll auch berühmt sein, das ist ein wunderbarer Vers. Eric Clapton auf seiner CD Unplugged hat dieses Lied gesungen. No More Tears in Heaven, kennt ihr das? Das ist ein super Lied, das taugt mir früh. Ich glaube, seine Tochter ist vom Balkon oder was gefallen, war tot und dann hat er dieses Lied geschrieben. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Hier steht ganz klar, der Tod wird nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Darum kann Jesaja 65 auf keinen Fall vom Himmel reden, denn Leute sterben. Der Tod wird auf der neuen Erde, im neuen Himmel nicht mehr sein. Es wird keine Träne mehr geben. Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, alles, nicht das meiste, ich verbessere nicht, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, und das ist jetzt das letzte Mal, wo er sagt, es ist vollbracht. Jetzt ist es tatsächlich vollbracht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers geben, umsonst. Interessant, wir laufen heute rum in dieser Welt, bezahlen Geld für Reiki-Kurse und alles Mögliche. Und Jesus sagt, warum kommst du nicht zu mir? Es ist umsonst. Wisst ihr, es ist sogar Bibelschulen. Bibelschulen sind kein Ersatz für deine Beziehung mit Jesus. In der Bibelschule lernst du höchstens das Wort Gottes etwas besser zu verstehen und das Denken Gottes besser zu verstehen. Aber die Beziehung mit Jesus kann in der Bibelschule sogar leiden. Das eine hat mit dem anderen manchmal nichts zu tun. Es ist umsonst. Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen, den Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Erinnert euch, es gibt den ersten Tod, den körperlichen, es gibt den zweiten Tod, den ewigen. Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welcher die sieben Schalen hatte, voll der sieben letzten Plagen und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg, und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Übrigens neuer Himmel, nicht dieser. Neue Erde, nicht dieser. Und jetzt versucht Johannes wieder etwas zu beschreiben, das er nicht beschreiben kann. Das ist hier auch repräsentiert in diesem Würfel. Neuer Himmel, neue Erde. Jetzt schau mal, wie Johannes versucht, es zu beschreiben. Und du merkst, es geht nicht. Vers 11. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Also gibt es 12 Tore, und auf diesen Toren stehen die 12 Namen der Stämme Israels. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore, nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Ihr seht hier, Kirche und Israel ist eins. Alles vereint. Es gibt weder Juden noch Griechen, sie sind eins in Christus. Im neuen Jerusalem hat alles seinen Platz, wie jetzt in der Kirche. Vers 15. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt, ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit einem Rohr auf 12.000 Stadien, ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Das sind 2.200 Kilometer. Das heißt, diese Stadt ist 2.200 Kilometer lang, 2.200 Kilometer breit und 2.200 Kilometer hoch. Das gibt's nicht. Nicht in unserem Denken. Er beschreibt etwas, das nicht zu beschreiben ist. Vers 17. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist eines Engelsmaß. 65 Meter war die Mauer dick. Dicke wie hier am Schloss. Gell? Wiederum, das ist symbolisch. Das ist ganz klar symbolisch. Da brauche ich gar nicht nachdenken. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold gleich reinem Glas. Hier siehst du, das ist symbolisch, weil Gold sieht nicht aus wie Glas. Hier ist ein Gold, das durchsichtig ist wie Glas. Das gibt's nicht. Nicht auf dieser Welt. Also es ist symbolisch, da braucht man nicht nachdenken. Vers 19. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Übrigens, ich würde mal gerne jemanden treffen, der ein Experte ist mit Steinen. Denn ich glaube, da ist eine Botschaft drinnen. Ich habe sie aber nicht entdeckt, ich habe mir auch noch keine große Mühe gegeben. Ich habe ein bisschen versucht, Steine zu studieren, so was es gibt, aber ich erkenne es nicht. Aber ich bin mir sicher, wenn du die 12 Steine auf der Brustplatte des Priesters studierst, diese 12 Steine hier, dass du eine Botschaft findest. Vers 21. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. Die Perle ist etwas ganz Interessantes. Ich habe euch hier eine Perle für auf den Overhead. Und was wisst ihr, was hier interessant ist, und zwar, ihr kennt vielleicht das Gleichnis. Da gibt es ein Gleichnis, das Jesus erzählt von einem Schatz, den er findet und einer Perle, die er findet. Warte, wenn ich das finde jetzt in meinem... Schlag mal auf Matthäus 13, das muss ich euch noch schnell zeigen, in Bezug auf Perle. Matthäus Kapitel 13... Vers 44, hier geht es um zwei verschiedene Schätze, die der Mann findet. Und der erste Schatz spricht über die Nation Israel, der zweite über die Gemeinde Jesu. Ich möchte euch gleich zeigen, warum. Matthäus 13, Vers 44, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz. Denn ein Mensch fand und verbarg und verfreute darüber, geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Jeder Jude versteht das. Das ist der Schatz, den Gott gefunden hat. Wir sagen ja, mein Schatz, gell? Wenn du jemand liebst, mein Schatz. Und dann Vers 45, das verstehen Juden überhaupt nicht. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Wisst ihr, warum das ein Jude nicht verstand oder versteht? Weil die Perle ist kein Edelstein, sondern das Produkt einer lebenden Materie, einer Muschel. Und Muschel ist unrein. Die Muschel ist ein unreines Tier für einen Juden. Darum haben die Juden nie kapiert, warum die Heiden so viel Geld für eine Perle bezahlen. War völlig unmächtig. Und wenn du Perle studierst, das ist wunderbar. Die Perle ist ja das Produkt, wie gesagt, einer lebenden Substanz, und zwar die Auster, das ist die Muschel, wenn da ein Sandkörnchen hineinkommt, dann reizt dieses Sandkörnchen die lebendige Muschel. Und um diesen Reiz loszuwerden, bildet diese Auster eine Substanz, die sich um dieses Sandkörnchen herumlegt Und es legt sich eine Schicht nach der anderen herum und das ist eine sehr glatte Schicht und, dieses Sandkörnchen wird nicht nur glatter, sondern auch größer und irritiert somit nicht mehr die Muschel. Und wenn dieser Prozess lange genug funktioniert, wächst und entsteht diese schöne Perle. Und es ist ein fantastisches Bild für die Kirche Jesu. Die Perle entsteht nämlich aus lebender Substanz, kein toter Schatz. Und seht ihr, wir lesen Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt, die Perle geliebt, dass er sein eigenes Leben dafür gab. Sie hat zwar irritiert, aber Jesus hat etwas Wunderschönes aus diesem irritierenden Sandkorn gemacht, nämlich eine Perle. Und hier im Buch der Offenbarung haben wir wieder die Gemeinde, denn die Gemeinde steht für die Perle, die die 12 Tore in diesem Tempel sind. Übrigens lesen wir im Vers 25, ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht mehr sein. Das heißt, die Tore sind nie geschlossen. Übrigens, wisst ihr, was die Kirche sein soll? Ein geöffnetes Tor, wodurch Menschen in die Gegenwart Gottes kommen können. Kein geschlossenes Tor. Die Perle ist zwar das Tor, aber immer offen. Lesen wir Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nation zu ihr bringen, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Das Buch des Lebens heißt auch das Buch des Lammes. Und eben in dieser Stadt sind nur jene, die im Buch des Lammes stehen. Kapitel 22. Ihr habt auf eurem Zettel hier einige Beschreibungen, wie Johannes versucht, dieses neue Jerusalem, die Braut, zu beschreiben. Und dann Kapitel 22 lesen wir vom Paradies. Der Garten Eden ist zurückgewonnen. Kapitel 22, Vers 1, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Übrigens, erinnert euch, was Jesus gesagt hat? Wenn ich in euer Leben komme, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist bereits hier und jetzt. Dort wird auch die Umgebung so sein. Und im Vers 2, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Oder Heilung wird auch übersetzt zur anhaltenden Gesundheit. Denn wenn Heilung Heilung bedeutet, heißt, dass sie wieder krank werden. Wir haben vorher gelesen, es gibt keine Krankheit mehr. Jetzt ist interessant, hier kommt der Baum des Lebens wieder hervor. Wo haben wir den Baum des Lebens zum ersten Mal? Bitte? Im Paradies, im Garten Eden. Es gab zwei Bäume, Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und den Baum des Lebens. Wisst ihr, warum Adam und Eva nicht mehr in den Garten zurück durften? Damit sie nicht vom Baum des Lebens essen. Erst hier wird wieder davon gegessen. Warum? Dass Gott den Eingang zum Garten Eden versperrt hat, ob das jetzt symbolisch oder tatsächlich ist, sei dahingestellt, ist ein Akt der Gnade. Denn hätte Adam und Eva als gefallene Menschen Zugang gehabt zum Baum des Lebens, wer Adam heißt Mensch, wäre der Mensch für ewig in Sünde gefangen. Baum des Lebens. Er wäre für ewig in Sünde behaftet. Die gute Botschaft ist, dass der sündige Mensch sterben kann. Ich bin gestorben, ich bin gekreuzigt mit Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Der alte Mensch, der sündige Mensch kann sterben, damit der neue Mensch wieder auferstehen kann, der dann vom Baum des Lebens ist und ewig in der perfekten Gegenwart Gottes bleibt. Hätte der Mensch damals vom Baum des Lebens gegessen, hätte er nie sterben können. Und Sünde wäre geblieben. Erst hier wird der Baum des Lebens wieder erwähnt. Und im Buch Ezekiel, aber das ist dieselbe Zeit. Ja, das ist mir eher egal. Das sind halt mehrere. Weiß ich jetzt nicht, was. Ich glaube, es tut nichts jetzt zu dem Konzept bei Baum oder Bäume. Was hast du für Übersetzung? Ja, die ist nicht gut, gell? Na, ist nur Spaß. Vers 3. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das heißt, der Name Jesu wird ganz klar ersichtlich sein. Und übrigens, das ist auch heute, wenn Menschen uns ansehen, sie sollen ein Stück von Jesus sehen. Das ist eigentlich der Sinn vom Christsein. Nicht, weil wir besser wären, sondern weil Christus in uns lebt. Vers 5. Und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wir werden dienen, wir werden aber auch herrschen, beides. Das Leben wird nicht langweilig auf der neuen Erde, hab keine Angst davor, wir werden allerhand zu tun haben. Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, das ist ihm schon mal passiert, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und deine Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, sein Buch, das von Christen verstanden werden soll, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, er spricht jetzt von hier und jetzt. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Der Unreinige verunreinige sich noch. Der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Erinnert euch, was Werk bedeutet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen. Also waschen. Wir sind nicht rein von uns selbst, wir sind nur gewaschen worden. Damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen, das ist jetzt Hölle, Feuer. Draußen sind die Hunde und die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzen dienen und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus. Und übrigens, das sind jetzt die letzten Worte, die wir von Jesus haben. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Freunde, das ist die letzte Einladung, die wir von Jesus haben. Danach kommt keine mehr. Die letzte, allerletzte Einladung. Wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Übrigens, erinnert euch an Johannes 4, wo Jesus durch Samaria ging und die Frau am Brunnen traf. Und was gab er dieser Frau? Wasser zu trinken. Diese Frau lebte ein unmoralisches Leben. 5 Männer hat sie schon gehabt. Jetzt lebte sie mit dem 6. zusammen. Aber ihr Problem war nicht Unmoral. Wisst ihr, was ihr Problem war? Sie war süchtig nach Beziehung. Und viele Frauen sind süchtig, ebenso Männer nach Beziehung, und suchen die Erfüllung in einer Beziehung nach der anderen. Das ist eine Sucht. Im Englisch nennt man das Codependence. Und Jesus erkannte, diese Frau lebt nicht mit Männern, weil sie unmoralisch ist, weil sie immer Sex haben will. Diese Frau sucht einen Mann nach dem anderen, weil sie immer glaubt, im nächsten Mann finde ich das Wasser für meinen Durst. Und dann kommt Jesus und sagt, liebe Frau, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du immer wieder durstig. Das Wasser, das ich dir gebe, das stillt deinen Durst. Komm zu mir. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Und das ist hier die letzte Einladung und das letzte Angebot, das Wasser des Lebens umsonst zu nehmen. Vers 18, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand, und das ist jetzt meine Sorge, immer wenn ich das unterrichte, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches diese Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens, aus dem der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Auch das möchte ich vermeiden. Zumindest in meiner Lehre. Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Erinnert euch, Maranatha. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Bei uns in der Ramsau, wir haben einen Hausberg, die Scheichenspitze. Da steht ein riesengroßes Kreuz. Das ist zweimal so hoch wie dieser Raum. Und auf jeder Seite dieses Kreuzes ist ein Bibelvers eingeschnitzt. Darum ist es mein Lieblingskreuz. Das haben unsere Vorväter für die Ramsau eingeschnitzt. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und dann Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Seht ihr, wenn er sagt, dass niemand deine Krone nehme, wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du nie mehr nicht ein Kind Gottes sein, egal was du tust. Aber was die Bibel auch sagt, du kannst die Krone verlieren. Du kannst die Belohnung verlieren. 1. Korinther 3 spricht darüber. Er selbst wird gerettet werden, aber er verliert einiges. Das heißt, auch wie hier im vorletzten Vers gesagt wird, wenn jemand von diesen Worten des Buches diese Weissagung wegnimmt, so wird Gott auch seinen Teil wegnehmen vom Baum des Lebens. Was bedeutet das? Das ist jetzt nicht in der Bibel, aber ich sage es euch trotzdem so. Angenommen, wir nehmen jetzt den Hannes, den kenne ich da hinten. Der Hannes ist ein Künstler, ich bin ein Kunstbanause. Und wir beide gehen jetzt in eine Bilderausstellung, wo es die Bilder vom Van Gogh und was weiß ich, wie die alle heißen, gibt. Der Hannes ist Experte, kennt sich total aus. Und ich bin halt, ich habe schon Bilder zu Hause, denke mir, bin ich gar nicht schlecht und so, gell? Und wir beide gehen hinein und nach dem Eingang steht ein Riesenbild vom Van Gogh, sein schönstes Bild, was immer das ist. Der Hannes hat dieses Bild bereits 20 Jahre studiert, in Katalogen und so weiter. Ich habe das Bild auch schon mal irgendwo gesehen. Und beide stehen wir vor dem Bild. Der Hannes, der ist in Trance. Er steht nur noch da, schaut das Bild an für 5 Stunden. Er sieht jede Kleinigkeit. Er ist weggetreten, weil er überwältigt ist von der Schönheit. Ich gehe hin und schaue das Bild an und sage, du, das ist ganz schön schön. Viel Arbeit hat sich der oder der Mensch. Der hat sauber gearbeitet. Und wo gibt es einen Kaffee? Und dann gehe ich zur Kaffeebar und trinke einen Kaffee. Beide von uns erfreuen uns am Bild. Hannes hat aber keine Ahnung, wie wenig ich von dieser Schönheit erfahre. Ich habe keine Ahnung, wie groß er die Schönheit erfährt. Ich glaube, so wird es sein, wenn wir Jesus sehen. Der eine kommt und sieht Jesus und der bleibt mal 10.000 Jahre nur stehen und schaut nur Jesus an. Denn er ist überwältigt von der Schönheit seines Herrn und Meisters. Er kann gar nichts tun. Der andere kommt und sagt, Jesus, du, danke, dass du mich errettet hast, war super, schön da zu sein. Wo gibt es einen Kaffee übrigens? Na, geht weiter. Ich glaube, dass das sind die Kronen. Die Tiefe der Wertschätzung. Denn Anbetung, wisst ihr, was Anbetung bedeutet? Wertschätzung des Geliebten. Wir sehen ja in Filmen, wo er sagt zu seiner Frau, ich bete dich an. Das gebührt übrigens nur Gott. Aber wir wissen, was er meint. Er betet sie an. Er schätzt sie wert. Unheimlich. Und die Tiefe des Empfindens dieser Wertschätzung hat mit deiner Liebe zu dem Objekt deiner Liebe zu tun. Und ich glaube, das sind die Unterschiede, wenn wir bei Jesus sind. Das ist nur jetzt mein Gedanke, das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht aber, dass wir eine Krone verlieren können. Was immer das bedeutet. Okay, dann haben wir das Offenbarungsbuch komplettiert. Gibt es jetzt noch eine Frage dazu? Alles klar, ja?